Unverträglichkeiten, Magen-Darm- oder Gelenkprobleme? Trifft das auch auf deinen Hund zu? Dann bekommt er nicht das Futter, das seiner Gesundheit wirklich gut tut. Mit Hey Holy kannst du das ganz einfach herausfinden. Mach jetzt das kostenlose Futterquiz und erfahre, welches Futter für deinen Hund am besten verträglich ist und seine Gesundheit optimal unterstützt. Und das Beste? Du bekommst 35% Rabatt auf die erste Bestellung und kannst das Futter 30 Tage lang testen. Wenn du nicht zufrieden bist, gibt es das Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Einfach auf www.futterquiz.de gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Schönsten zu inszenieren ist, man macht die Arbeit, man ist ständig Wochen, Monaten, Jahren lang beschäftigt mit einem Stück und dann man sagt zu dem Ensemble, nehmt das Stück bitte und wegfliegen. Fly away, fly away. Und das ist, wenn man hat gut gearbeitet und man vertraut dem Künstler, das ist so eine schöne Sache als Regisseur zu sagen, jetzt, Sie müssen das jetzt übernehmen. Es muss jetzt wegfliegen in ein anderes Land und das ist das Land von Vorstellung.
Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Tschaikowski. Das ist der sensationelle Künstlername, den sich mein heutiger Gast als kleiner Junge zurechtgelegt hat, als er mit seiner Schwester Ballette entworfen hat, soweit ich weiß. Er war mit den Meistersingern 2017 der erste jüdische Regisseur bei den Bayreuther Festspielen. Im nächsten Leben würde er wahrscheinlich gern als Miss Piggy oder als Kermit wieder zurückkommen. In Berlin war er lange Intendant an der Berliner Komischen Oper. Seine Version der Drei-Groschen-Oper hatte aber im Berliner Ensemble-Premiere und das Hamburger Theaterfestival bringt diese Produktion jetzt nach Hamburg. Am 28. und 29. Mai ins Schauspielhaus. Jetzt ist schon klar, wer es sein kann, wer es nur sein kann. Barry Kosky, also good day, mate.
Good day, mate, ja. Sehr schön australischer Akzent.
Ja, I'll do my best. Und übrigens, falls Sie jetzt schon neugierig geworden sind, wer hier sonst noch so war in diesem Podcast, von Igor Levit bis Anne-Sophie Mutter, von Lang Lang bis Vikingur Olafsson, Sie finden Erstklassisch mit Mischke auf allen Portalen. 5 Sterne aufwärts als Bewertung wären fein, dann machen wir weiter und das freut uns. Aber jetzt zu den wichtigen Fragen. Um mal Loriot zu zitieren, sinngemäß, ein Leben ohne die Muppet Show wäre möglich, aber sinnlos.
Ja, total. Ich habe lang, The Muppets sind in meinem Leben seit, ja, meine sehr frühe Kindheit. Ich war besessen von der Show. Alle meine Berlin-Operetten, das ich habe in den letzten 15 Jahren in Berlin gemacht, in der Komische Oper, hat eigentlich The Muppets am Kern. Und ich habe in meinem Buch vor ein paar Jahren lang beschrieben, dass The Muppets ist so einzigartig, weil es funktioniert auf so viel unterschiedliche Ebene, dass man kann das als natürlich als Kinder Show erfahren, aber es ist viel reicher und interessanter als das. Und ja, sie begleiten mir diese Characters durch mein ganzes Leben. Und Gavin hat mir einmal gefragt, wie kann man ihre Arbeit definieren? Herr Kosky ist ein deutscher Journalist. Und ich habe gesagt, ja, sage ich eine Kombination von Franz Kafka und The Muppets.
Das genau. Sagt alles. Habe ich alles, genau, in Ihrem Buch gelesen, natürlich. Da steht auch der schöne Satz drin, bis zu meinem 18. Geburtstag hatte ich 200 Opern gesehen. Aber sonst ging es Ihnen gut damals in Melbourne.
Ja, Melbourne in the 70er Jahren und 80er Jahren war eine richtige Kultur-Hotspot. Die Deutsche vielleicht kennen Australien nur als Urlaubsland oder Backpack-Urlaubsland mit schöner Landschaft und nette und freundliche Menschen und mit einer langen 24-Stunden-Flugfahrt. Aber Australien ist eigentlich ein sehr interessantes Land, weil Obwohl es gibt nur ein kleiner, 25 Millionen Menschen, das ist eine, in einer Landmasse so groß wie, wie Europa. In den 70er, 80er Jahren, das war viel los da, viel, viel los da, mit Oper, mit Theater und auch mit internationalen Festivals. Und ich war sehr glücklich, ich habe fast alle große Tanz- und Theatertruppen von Thaddeus Cantor zu Pina Bausch zu Merce Cunningham, zu the Chicago Symphony Orchestra, mit alle große Orchester und Theater und Tanztruppe war in Australien für Gastspiel. Und so meine Bildung als junger Theatermensch von allem, wann ich jung war bis vielleicht meine früh 20er Jahren, weil ich glaube viel reicher wie mein Kollege in Deutschland eigentlich.
Haben Sie bei dieser Zahl 200 so ein ganz klein bisschen übertrieben oder kommt da wirklich so viel zusammen?
Nein, jetzt war ich war in der Oper eigentlich, als ich 7 war. Und in dieser Zeit, die Operlandschaft in Australien war ganz anders. Jede Stadt hat ein Oper-Ensemble, eine Oper-Company. Und dann zweimal pro Jahr die Oper aus Sydney sind gekommen. Und ja, das war absolut vielleicht 20, 30 Vorstellungen oder 20, 30 Oper-Inszenierung pro Jahr, das ich gesehen habe. Und auch zweimal nach Europa und Amerika mit meinen Eltern. Man kommt absolut bei 200, als ich 18 war. Und das war meine Bildung, durch meine Großmutter, besonders meine Großmutter.
Bei Ihnen, bei dem Namen Barry Kosky, denken viele relativ schnell, ich weiß gar nicht warum, sofort an Halligalli und Hoch die Tassen und Operette und Glamour und sonst wie. Sie haben jetzt gerade in London den Ring fortgesetzt mit der Walküre an Covent Garden mit Anthony Papano zusammen. Also Sie haben ja aber auch einen Hang zum Tragischen. Wie schwierig ist denn das, den Leuten beizubringen, dass Barry Kosky jetzt nicht nur der Spaßregisseur ist, bei dem man immer einen schönen Abend haben kann, sondern dass es auch die ernsten Stücke gibt?
Ja, und nicht das Publikum oder der Künstler. Sie wissen was. I mean, es ist ironisch, dass das vielleicht ein Viertel von meiner Arbeit ist Operette und Musicals. Und die meiste Arbeit, die ich geleistet habe in den letzten 25 Jahren in Europa, war eigentlich große Oper oder ernsthafte Stücke. Aber es gibt diese sehr erfolgreich Viertel oder Drittel von meiner Arbeit. Und natürlich, das ist manchmal, was die Menschen, ich glaube, das Publikum und die Künstler denken, ich glaube, es ist der deutsche Operfeuilleton. Sie haben das Problem zu sagen, dass man kann in einer Inszenierung richtig Spaß und blöd sein und dann in der folgenden Inszenierung ganz anders. Und es ist manchmal, ich denke, naja, Schubladen sind nicht meine Sachen. Und durch meine Vergangenheit und meine Familie und wie ich Theater sehe, ich mache keinen Unterschied für mich, ob das ist eine Operette, eine Musical, ein Oper, ein Kabarettstück, etwas mit einer Rockband. Meine große Vorbild war und ist Max Reinhardt. Und Max Reinhardt war auch ein bisschen 1000 Sasa, kann man sagen. Und ich finde das ein Kompliment, nicht eine negative Nachteil.
Es gibt ja hierzulande dieses schöne Sprichwort vom Regietheater oder das schöne Schimpfwort für manche auch. Viele Regisseure haben ja Markenzeichen. Also mir würde bei Frank Castorf würde mir der klassische Kartoffelsalat einfallen. Bei Marthaler singen alle gern mal melancholisch. Bei Harry Kupfer hinkte gern mal wer über die Bühne. Gibt es so eine Art Markenzeichen auch von Ihnen? Bauen Sie das womöglich irgendwo so versteckt ein, dass ich es gar nicht merken würde? Oder drehen Sie darum einen weiten Bogen und sagen, um Himmels Willen, ich will bloß kein Trademark haben?
Well, es gibt natürlich Faden. Jede Künstler, jede Theaterkünstler hat Faden. Das ist unmöglich, ohne diese Faden zu haben. Aber ich arbeite zum Beispiel mit 5 unterschiedlichen Bühnenbildner und Bühnenbilderinnen und unterschiedlichen Kostümbildnern und Bildnerinnen. Und das ist für mich, es ist unmöglich zu denken, dass ich würde mit dem gleichen Team 3-4 Mal pro Jahr eine Inszenierung machen und dann machen das für 30 Jahre. Das ist vollkommen unmöglich und undenkbar eigentlich, weil ich wähle ein Stück oder ich denke, was möchte ich jetzt machen oder was bringe ich hier? Und dann ich denke, wer wird gut für diese Inszenierung von meinen unterschiedlichen Teams? Und ich mag das sehr. Und wenn man legt alle meine Inszenierungen für die letzten paar Jahre auf den Tisch, natürlich, man kann sehen, es gibt Leitmotiven durch diese Inszenierungen, aber was hat der Katja Kabanova, das ich habe für 2 Jahre in Salzburg gemacht, mit was Windler Kaschow voll in Berlin? Null. Zero. Und ich bin jemand, das möchte, dass das Publikum sitzt da und denkt, was passiert dieses Mal? Und nicht, dass der Vorhang hebt und man denkt, ah, na ja, wir kennen das. Und das für mich ist nicht meine Sache. Für andere Regisseure, es funktioniert fantastisch. Ich verehre viele von meinen berühmten Kollegen, dass sie machen eigentlich die gleiche Welt für 30, 40 Jahre. Das hat etwas auch. Das kann auch unglaublich stark sein. Aber das war nie meine Sache.
Sie haben es ja schon gesagt, so ziemlich alles inszeniert und so ziemlich überall. Also sagen wir mal von Monteverdi bis Fledermaus und zurück und von Händel bis Janacek. Gibt es ein Stück oder einen Komponisten, bei dem es bei Ihnen besonders gehakt hat oder vielleicht auch nach wie vor hakt, was Sie aber dann auch gerade reizt? Also so ein Problemfall, wo Sie denken, dich knack ich noch? Oder vielleicht ja auch ein Stück, von dem Sie sagen, nie wieder. Einmal, nie wieder, grausam. Was hat mich bloß geritten, als ich da unterschrieben habe?
Vielleicht in der Vergangenheit, nicht jetzt, weil ich bin sehr vorsichtig über was ich inszeniere. Aber ich mache Stücke eigentlich nur, weil ich habe Interesse an diese Stücke. Es kann auch problematische Stücke.
Aber man kann sich ja auch mal irren und sagen,
der beste Beispiel ist Meistersinger. Und Katharine Wagner hat mir angerufen, können wir Mittagessen haben? Und ich habe gedacht, oh mein Gott, weil ich habe den Monat vor dieser Gespräch, ich habe auf dem Telefon, ich habe einen sehr bösen Artikel geschrieben über Wagner und Antisemitismus. Ich habe Semitismus und ich habe gedacht, okay, Katharine kommt, mich ein bisschen zu schimpfen. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Und dann sie sitzt da in der Restaurant und sagt, ja, ich möchte, dass du Meistersinger Max in Bayreuth in 4 Jahren. Und ich habe gesagt, nein, es geht überhaupt nicht. Dieses Stück ist nicht für mich. Das ist eine deutsche Geschichte, deutsche Musik und ein Stück, das ich habe keiner, ich weiß nicht, wo ist die Eintrittstour hier? Wie soll ich das machen? Und dann sie hat gesagt, bitte, bitte. Und ich habe gesagt, gib mir ein paar Monate. Sie hat mir 6 Monate gegeben. Ich sitze dann mit ein paar von meinem Team und wir haben ein bisschen geplaudert und die ersten 4 Monate. Es war nur klar für mich, ich könnte nie dieses Stück machen. Ich weiß, was ist dieses Stück? Ich habe gefühlt wie ein fremder Mann in einem Land ohne Visum. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht. Und dann ich habe plötzlich entdeckt etwas in einem Brief von Richard Wagner zu Cosima, wo er hat den Brief geschrieben, dein Hans, und fängt an, ein bisschen Arbeit über, wie kann man diese Oper auf die Bühne bringen. Und dann, ich habe gesagt zu mich selbst, Barry, okay, wann man Meistersingers macht, dann in Bayreuth. Und ich muss sagen, was hat mich richtig das grüne Licht oder das inner grüne Licht gegeben, war der Besetzungszettel mit Michael Voller und Martin Krenzel und Klaus Freund Vogel. Ich habe gesagt, okay, wenn ich habe diese Chance, diese hochproblematische, aber interessante Stück zu machen, dann mit diese Künstler. Und das war ein riesengroßer Teil von Erfolg von der Inszenierung, dass diese 3 Sänger sind für 5 Jahre mit die Inszenierung in Bayreuth geblieben. Das ist passiert sehr selten in Bayreuth diese Tage.
Es war ja auch ein riesiger Erfolg beim Publikum, bei der Kritik, auch ja, weil es mit diesem komplexen Thema umging. Es fing sehr, wie soll ich sagen, amüsant ja an, wurde dann immer dunkler, immer finsterer, immer schwieriger, weil das Stück ja auch immer dunkler und schwieriger und finsterer wurde. Aber um darauf nochmal zu kommen, ich habe auch in Ihrem Buch halt gelesen, Sie haben mit 13 in Melbourne, haben Sie Weil-Songs im Kabarett gehört, Sie haben aber auch Schaljapin auf der Schallplatte gehört, Sie haben Kafka gelesen und Kermit bewundert, Sie haben Chorus Line gesehen, Sie sind Mahler-Fan, sind ein großer Fan der Simpsons. Wieso ist es bei ganz vielen von Ihren Kolleginnen und Kollegen so, als ob es bei diesem Beruf unter Todesstrafe steht, wenn man so ein Herz für Entertainment und Federboas hat? Ich habe oft das Gefühl bei Regisseuren, um Himmels Willen, also wer jetzt lacht, hat verloren. Bei Ihnen ist es nicht so.
Unverträglichkeiten, Magen-Darm- oder Gelenkprobleme. Trifft das auch auf deinen Hund zu? dann bekommt er nicht das Futter, das seiner Gesundheit wirklich gut tut. Mit Hey Holy kannst du das ganz einfach herausfinden. Mach jetzt das kostenlose Futterquiz und erfahre, welches Futter für deinen Hund am besten verträglich ist und seine Gesundheit optimal unterstützt. Und das Beste? Du bekommst 35% Rabatt auf die erste Bestellung und kannst das Futter 30 Tage lang testen. Wenn du nicht zufrieden bist, gibt es das Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Einfach auf www.futterquiz.de gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja, seit 25 Jahren deutschsprachiger Raum. Ich frage mich jeden Tag, was sind die Probleme hier? Was sind die Probleme hier? Ich muss sagen, das ist ein lange Thema mit mir, weil vielleicht nicht so viel mit der jungen Generation. Ich glaube, das ist ein bisschen anders. Aber diese Idee, dass, dass alles muss eine leidende Depression auf der Bühne sein. Dass das Leben ist furchtbar, dass das Ziel von Theater ist, den Zuschauer zu zeigen, wie furchtbar Leben ist. Und dass man muss stundenlang da sitzen, nur mit dem Ergebnis am Ende, das Leben ist scheiße, ist so fremd für mich. Wenn man macht ein großes tragödisches Stück, man macht König Lear oder man macht The Ring oder man macht Stücke, das sind natürlich tief Wozzeck oder etwas. Das Ziel ist natürlich nicht, dass das Publikum kommt weg und denkt, oh, wie viel das war Spaß und ich habe so viel Spaß gehabt. Man kommt nie von einer Inszenierung von Wozzeck und denkt, das war so viel Spaß. Man kommt nach einer guten Wozzeck-Vorstellung. Eigentlich sollte man sprachlos sein über die tief berührende und unglaubliche Komplexität von der Partitur und der Geschichte. Aber man sollte nie depressiv sein. Und auch, ich muss sagen, dass diese Kombination natürlich, dass etwas kann sehr, sehr tief und sehr komplex und kann auch Unterhaltung sein, ist, ich glaube, fremd für viele in der deutschen Kultur. Und das hat zu tun mit, denke, mit 33 und was ist passiert dann seit 33. War vor 33, war nie der Fall. Es war nie der Fall. Dass diese Trennung war so, so stark. Und auch die Trennung in E und U-Musik, wir wissen, das ist tief problematisch und historisch problematisch, aber da entsteht eine gewisse Hierarchie, dass auf the top of the ladder, ganz oben, sind die Götter, Wagner, Bach, et al., und dann man geht unten und man sieht andere Sachen und dann kommt ein bisschen italienische und französische Repertoire. Das Snobismus, das ist noch in Deutschland Oper-Szene für französische Oper, ist manchmal, ich bin sprachlos manchmal, wie das ist. Oder für Rossini. Rossini ist genial. Ist ein genialer Komponist, besonders die Komödie, sind atemberaubend, diese Musik, Dramaturgie und wie er hat das Fass entwickelt für Oper. Das ist genial. Ich möchte nicht jeden Tag Rossini-Komödie hören und ich möchte nicht jeden Tag eine Operette hören. Hm. Aber diese Idee, dass man hat eine große Tempel und in dieser Tempel lebt unterschiedliche Ebenen von künstlichen Formen, ist auch fremd für mich. Und ich glaube, für mich in Deutschland, ich denke, das ist nicht mit der Zuschauer. Ich weiß das von der Komischen Oper nach 10 Jahren. Ich habe in einer Woche in meiner Intendanz meine Moses und Aaron Inszenierung gemacht und dann gleichzeitig eine Wiederaufnahme von West Side Story gemacht und beide waren mit dem gleichen Publikum und mit dem gleichen Orchester und Chor und niemand hat ein Problem. Der Zuschauer hat überhaupt kein Problem mit das und auch der Künstler hat eigentlich kein Problem mit das. Aber ich glaube, ein gewisser Teil von der deutschen Feuilleton und ein wissenschaftlicher Elementen und ein Teil von der Theater und Oper hat das. Obwohl, ich muss sagen, es geht viel besser. Es ist viel lockerer geworden in der deutschen Oper- und Theaterwelt. Es ist viel offener geworden. Das ist viel mehr für diese Grenzen, das war vor 30 Jahren oder auch 25 Jahren, gehen langsam weg. So, ich bin optimistisch und ich denke, dass es kann etwas, dass wir können bald verlassen.
Erwischen Sie sich eigentlich, Sie sind ja schon lange Wahl- und Gemüts-Berliner, erwischen Sie sich dabei, verdammt, ich bin ja schon ganz deutsch geworden, keine Ahnung, Mülltrennung, all diese Dinge, die man, oder sind Sie im tieferen Inneren immer noch der Australier, der sagt mir doch egal?
Nein, ich bin immer ein Mensch vor, ich bin ein jemand mit einem Pass. Ich liebe in Berlin zu leben und ich danke Deutschland für diese letzte fast 20 Jahren von Arbeit und ich verehre die deutsche Kulturlandschaft, obwohl wir wissen, es gibt Herausforderungen momentan, aber meine Seele ist immer eine australische jüdische Mann und mein Heimat jetzt ist Berlin, aber deutsch zu fühlen oder was das bedeutet, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ich würde nie sein, weil ich bin nicht mariniert in diesem Land. Ich bin mariniert in der Kultur über die letzten 20 Jahre und auch in meiner Kindheit. Und Berlin ist eine kosmopolitische Stadt und ich bin Kosmopolit und so, ich fühle mich sehr wohl da.
Hm. Haben Sie eigentlich eine absolute Lieblingsfigur in der Muppet Show? Hat mit meinem Beruf vielleicht zu tun, bei mir sind es ja Waldorf und Stadler. Ich kann mich immer noch an die Szene erinnern, wo der eine sagt, also mir hat es gefallen und der andere sagt, ja, bei dir hat auch der Zweite Weltkrieg gefallen.
Ja. in meinem Buch, wie geschrieben, ist es sehr klar zu sagen, ich bin ein Drittel Kermit, als Theaterproduzent und Intendant und Kermit ist eigentlich eine jüdische, traurige jüdische Clown, ein bisschen von Charlie Chaplin und Groucho Marx. Und ein Drittel Miss Piggy, weil sie ist die Diva und ich habe ein divahaftiges Element für meine Persönlichkeit, kann man sagen. Und der dritte ist Fozzie Bear, das ist auch der jüdische Clown. Und so diese drei sind in mir. Aber eigentlich mein Lieblingscharakter von The Muppets ist Beaker. Beaker ist Assistent zu The
Ja, the ich weiß. Mm-hmm.
Ich liebe Beaker. Beaker ist mein, wie er spricht. Aber ja, diese drei, Kermit, Miss Piggy und Fozzie, sie sind in mir.
Okay. Wann wird es bei Ihnen eigentlich wirklich ernst in den Proben? Wenn Sie laut werden oder wenn Sie leise werden? Wann müsste sich das Ensemble mehr in Acht nehmen?
Ja, ich schreie fast nie. Ich schreie nur manchmal über mich selbst oder etwas, aber ich bin kein Machtmensch in der Probe und ich bin stolz, dass in meinen ganzen 35 Jahren jetzt, dass ich Regie mache, dass ich bin immer jemand, das steht für Kollaboration, für Teamarbeit und ich muss sagen, für den Prozess, wenn ich habe diese Menschen gewählt, egal ob es Schauspieler oder Opernsänger, dann man muss mit einem gewissen Respekt und Liebe und positive Energie gehen und natürlich manchmal man kommt in Frustration oder manchmal etwas funktioniert nicht, technisch oder künstlich, aber wenn man hat ein gutes Team, man versucht immer Probleme zu lösen. Theater ist eine Probe, ist eine Mischung zwischen Entdeckung und dann ein Kritik von dieser Entdeckung. Und man muss sehr selbstkritisch sein. Ist das eine gute Idee? Können wir besser diesen Moment machen? Funktioniert diese Idee? Man muss den Menschen in den Raum diese Fragen stellen und nicht zu Hause allein denke, die Ensemble, sie haben keine Ahnung, wie meine Genie soll auf die Bühne bringen und ich bin die Einzige, das kann die Antwort finden. Das ist alles total Quatsch, besonders in die Oper, weil Oper ist die Teamarbeit per se. Man kann nicht diese Kunstform machen ohne Kollaboration mit den Menschen in den Proberaum. Und ich finde diese Idee, dass der Regisseur hat alle Antworten. Und der Regisseur, natürlich, ich habe Verantwortlichkeit und natürlich, ich leite den Sachen und ich fahre das Schiff, natürlich. Aber die Idee, dass der Regisseur ist dieser einzige traurige, melancholische Figur, das muss immer leiden, weil die Welt und die Realität von der Theater kann nicht auf die Bühne bringen, was ist in meinem Kopf, ist für mich Quatsch.
Man muss ja nicht zwingend schwul sein, um Opern zu inszenieren, aber hilft es, weil man einen anderen und einen empathischeren Blick als andere vielleicht hat auf das Anderssein von Charakteren, auf Themen wie Tragik, Liebe, Einsamkeit. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, wie sehen Sie das?
Nein, ich kenne sehr gut, ich bin sehr befreundet mit vielen heterosexuellen Regisseuren, sind fantastische Künstler und ich glaube, dass das ist, hat nichts zu tun mit das. Natürlich, wir können drehen die Themen und sagen, dass warum ist Oper eine Form für Zuschauer, auch für Künstler, wo so viel Männer und Frauen von der Queer-Landschaft eine Attraktion haben oder man fühlt das sehr verbunden mit diesen Sachen. Das ist natürlich etwas sehr interessant und ich kann nur für mich persönlich sagen, weil ich kann nicht für andere Menschen diese Frage antworten und ich glaube, es ist nicht eine Antwort, weil jeder Regisseur oder Regisseurin hat ihre Reise durch diese Kunstform und sind tief beeinflusst von ihren persönlichen Sachen, aber ich muss sagen, dass als ein junger Mann, als ein Teenager, wann ich habe richtig angefangen, mit meiner Sexualität beschäftigt zu sein. Und es war sehr klar für mich sehr früh, dass ich schwul bin. Und ich habe nicht diese große Drama gehabt, wie viele von meinen Freunden und so weiter. Dass die Oper war ein Hafen, wo man alle diese unglaubliche Änderungen in meinem Körper, als ich 15 war, diese Idee über, warum bin ich so das und ich fühle mich anders und die Welt ist komplett anders von mir und ich sehe die Welt nicht durch diese Augen von anderen Menschen. Die Oper und die Oper-Characters war sehr gute Freunde, Tosca und Madame Butterfly. Und Katja Cabana hat mich geholfen. In irgendeiner Form. Now, ich habe lang diskutiert mit meiner Psychotherapeutin in Berlin über diese Themen, aber ich glaube, das ist nicht vielleicht für ihr Publikum zuzuhören.
Okay.
Aber es ist etwas da. Es ist etwas da.
Ja, ich würde gerne nochmal auf den Brecht und Weil kommen die drei Groschen Oper. Warum denken bei Weil eigentlich immer alle, oder sagen wir mal die allermeisten, ständig nur an den deutschen Weil und nie an den Broadway-Weil, der ja mindestens genauso interessant ist, aber deutlich unbekannter. Also ich verstehe es nicht, wenn Sie an Stücke wie Street Scene denken, an alles, was er für den Broadway komponiert hat. Das ist reinster, perlender Broadway. Da ist alles drin, was man braucht.
Eine sehr gute Frage und Sie haben vollkommen recht. Und ich habe in all meiner Arbeit in der Komische Oper, wann ich habe Kurt Weill benutzt, egal ob es war berühmte Stücke wie Mahagoni oder andere Stücke, weil wir haben auch Konzerten gemacht mit dem amerikanischen Songbook, mit Katharine Mehrling zum Beispiel, in der Komische Oper, wo der deutsche Publikum sitzt da und hört fast 1,5 Stunden von Musik, das sie haben nie in ihrem ganzen Leben gehört. Ich glaube, es ist eigentlich, ich würde sagen, zwei Sachen. In der Nachkriegszeit, ich denke, Brecht war so eine Gott, besonders in der DDR. Und Brecht und Weill natürlich sind getrennt, auch in Deutschland und auch in Amerika. Brecht war in Los Angeles, Kurt Weill war in New York. Und es war klar, dass diese zwei fantastische Künstler könnten nicht weiter miteinander zusammenarbeiten. Und es war klar in Deutschland, bevor sie beide weg waren. I mean, Mahagoni war und 7 Todesünden war der Anfang von dem Ende eigentlich. Und es war klar von der Zeit in der Dreigroschenoper Proben in Berlin, dass die zwei Künstler, es war eine interessante, unglaublich wichtige Beziehung, aber das hat keine langfristige Möglichkeiten, diese zwei Künstler zu arbeiten. Und ich denke, dass durch diese Sachen, durch Dreigroschenoper, Mahagoni und diese deutsche Sachen, dass die Menschen denken, aha, und jetzt, das war der Höhepunkt von Kurt Weills musikalische Leben. Und alles, was passiert in Amerika mit Broadway, ist ein bisschen, ja, nicht so interessant. Und Sie haben vollkommen recht, das ist, ich glaube, Quatsch, weil die amerikanische Sache, die Musicals, das er hat auf Broadway, konzipiert. Lady in the Dark und Venus in Furs, Love Life, Street Scene, als ein großer, großer Halb-Musical, Halb-Oper, sind radikaler in ihrer Form als die deutsche Stücke. Und die deutsche Stücke war radikal. Aber für die amerikanische Publikum in der 40er und Jahren, diese Stücke war, das war eine neue Landschaft dramaturgisch und was er gemacht hat da, Grünwald. Und die Tragödie ist, dass natürlich er ist gestorben und 50 Jahre alt. Und man denkt, oh Gottes Willen, was war die nächste 20 Jahre, dass wir haben verloren? Diese Künstler. Aber Kurtwahl hat eigentlich vor Sondheim, es war Kurtwahl. Kurtwahl, Sondheim war ein großer Verehrer von den amerikanischen Stücken von Kurtwahl. Und was Kurtwahl da gemacht hat, nehmen wir nur die Musik, ist eine musikalische Juwele nach die andere. Weil Kurtwahl hat wie eine kleine Liste von anderen Komponisten über die letzten 400 Jahre. Eine unglaubliche Gespür für Melodien, das man nie vergisst. Man hört eine Kurtwahl-Melodie und man weiß, das kann nur Kurtwahl sein.
Ja, nur. So geht es ja einem auch ständig bei der Drei-Groschen-Oper. War ja damals ein Riesenerfolg, ist jetzt noch ein Riesenerfolg. Jetzt haben Sie dazu mal zwei Fragen. Zum einen, was glauben Sie eigentlich, was Ihnen an Ihrer Inszenierung besonders gut gelungen ist? Das ist jetzt leicht gemein, die Frage. Und das andere ist, die Uraufführung von der Drei-Groschen-Oper war 2025, ist also genau 100 Jahre alt. Ist das jetzt ein Stück der Stunde schon wieder? Ist 2025 ein bisschen wie 1928 mit allen Implikationen? Es ist ja ein sehr, sehr drastisches Stück. Sehr sozialkritisch. Sind wir schon wieder soweit? Also die erste Frage ist einfacher, das gebe ich zu.
Ich mache die zweite Frage als erstens, weil ich glaube, das ist schwerer zu antworten. Ich würde ja und nein sagen. Ich denke, was ist wichtig immer zu erinnern, ist, dass die Drei-Groschen-Oper war ein Experiment von Brecht und Weil. Sie haben keine Ahnung, dass es wird ein großer Erfolg sein. Und eigentlich, das Stück war nicht ernst von beide genommen. Sie haben sie haben es ernst genommen, aber die haben gedacht, ja, wir machen das. Und dann, sie beide hat gearbeitet auf andere Stücke gleichzeitig. Kurtwahl und Bertolt Brecht war beschäftigt mit, in ihrer Meinung, viel wichtiger Stücke. Und sie haben das gemacht, weil dieser kleine, junge Produzent hat gesagt, ich brauche ein Stück für den Schiffbau. Und vor der Premiere, es war eine Katastrophe, die Probenzeit war, sie haben gesagt, was machen wir? Und sie haben beide versucht, eine neue Form zu entwickeln, ohne zu wissen ganz genau, ob es funktioniert oder nicht. Und man spürt das in dem Stück selbst. Ich sage immer, das ist ein Meisterstück, aber ein flawed Meisterstück, ein unperfekt Meisterstück, weil es gibt dramaturgische Probleme in dem Stück und man fragt jede Regisseur, und Regisseurin oder jede Schauspielerin, das hat dieses Stück gemacht, wie problematisch Momente in dem Stück sind, dann sie würden alle sagen, ja, es gibt richtig große Probleme. Manchmal die Szene sind zu lang, manchmal brecht manch zu viel bla 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 bla. Der letzte Drittel ist sehr schwer auf der Bühne zu bringen. Und was ist diese sozialkritische Sache? Das ist eine Leichtkritik. Drei-Groschen-Oper ist kein große Sozialkritikstück, ich sage. Es gibt natürlich satirische Elemente da, aber es ist leicht satirisch. Es ist nicht wie andere Stücke von Brecht später. Es ist absolut, es ist nicht Mahagoni. Mahagoni ist viel mehr sozialkritisch. Jemand hat Kurtwahl gefragt, was ist das Stück Drei-Groschen-Oper für Sie, Herr Weil? Und er hat gesagt, interessanterweise, es ist ein Farce mit Musik.
Ja, aber zur Strafe ist Mahagoni auch nicht so populär wie die Drei-Groschen-Oper, weil sie...
Weiß, weil Drei-Groschen-Oper ist populär durch Kurtwahls Musik, man muss sagen. Ja. Und Brechts Gesangtext. Der Gesangtext ist sensationell. Brecht hat viel bessere Dialoge geschrieben später. In Mutter Courage, in Arthur Uy, in Galileo. The Drei-Groschen-Oper ist der Anfang von etwas. Und das ist, warum ich sage, das ist nicht ein perfektes Stück. Und man muss richtig eine Form finden, dieses Stück. Und was macht mit meinem Stück, wo alle wartet für die nächste musikalische Nummer? Das ist, was passiert. Wird jemand, die originale Idee war, Hindemith sollte die Musik schreiben. Können Sie sich vorstellen? Man drei Gruppe wird von Hindemith komponiert. Niemand wird dieses Stück hören möchte. Ich auch.
Ja, ich sowieso.
Fan von Hindemith. Aber die Idee, dass Dragonschnuppe sollte mit Hindemiths Musik auf der Welt kommen, ist für mich eine der großen Witze aller Zeiten. Weil dann niemand wird dieses Stück machen. So, das bedeutet, wir machen dieses Stück natürlich nur Musik. Na, Brecks Gesangtext, der Text, das er hat für die musikalische Nummer, sind genial. Aber viele von der Dialog sind nicht top Brecht. Und er hat angefangen, seinen Weg zu finden in wie man Theater macht. Und vielleicht viele Menschen werden sagen, das ist Sakrileg, Herr Koski, wie kann das man sagen über die Dreigroschnurbe? Das ist eine Sternstunde des Theaterkunst. Ja und nein. Und ich denke, dass natürlich ist interessant, das Stück ist jetzt, wir haben über 150 Vorstellungen von diesem Stück in der BE gemacht in ein paar Jahren und wir haben jetzt auf international Reisen gemacht zu Australien, New York, Amsterdam, Rome, wir fahren mit nach Shanghai und Toronto und Südkorea in den nächsten Jahren mit dem Stück. Und es ist immer ausverkauft und die Menschen lieben das. Und dann man fragt, was ist das eigentlich dann? Und es legt da, ich glaube, es legt in diese Kombination. Ich glaube, das Stück ist ein komplett Bastardkind. Das ist ein satirisches Stück. Das ist eine Farce, wie Kurt Wahl beschrieben hat. Das ist eine Parodie. Ein Parodie von 18. Jahrhundert-Oper, genial gemacht von Kurt Weill. Das ist eine Boulevardkomödie. Das ist auch das ist viele Sachen. Und ich glaube, man muss das zelebrieren. Und ich habe versucht, in meiner Inszenierung nicht diese Frage zu antworten. Manchmal, die Inszenierung ist tief ernsthaft. Manchmal ist es tief berührend, es geht komplett gegen Brecks Idee, dass man kann keine Emotionalität oder keine Verbindung mit den Charakteren fühlen. Ich ignoriere das. Und manchmal ist es richtig blöd, richtig blöd. Und manchmal der Schauspieler redet mit dem Publikum. Wer macht eine neue Form von Verfremdung. Und manchmal ist es wie ein Vaudeville. Und ich glaube, wenn man nimmt das Stück als Chamäleon, man kann das viel erfolgreicher auf die Bühne bringen.
Also in a nutshell, was ist das Erfolgsgeheimnis von dieser Inszenierung?
Ich würde sagen, das Schauspielerensemble und die Kombination von ihrer Virtuosität und der musikalischen Qualität von der Inszenierung. Das ist keine geschriene Weil-Soundtrack, das ist mit den Originalarrangements ein bisschen getweakt von Adam Benswee, mein musikalischer Direktor. Aber das ist ein richtig wunderbar dreckiger Berlin-Klang. Und es klingt, wie es klingen soll, ich denke. Und durch die Virtuosität von dem Schauspielensemble, ich glaube, das ist das Ding. Und es ist ein Unterhaltungsstück. Das ist 3 Stunden rein Unterhaltung mit ein bisschen leicht satirischer Sozialkritik. Das ist das Stück für mich. Das ist nicht mehr wie das Stück. Und wenn man versucht zu sagen, dass der Dreigroschnuppe ist ein tief schwieriger Sozialkritik über alles, das schlecht in der Welt ist, man kommt in eine Sackgasse. Natürlich, es gibt wunderbar Sätze und wunderbar Momente, das hat diese Qualität, aber es ist eine Parodie, es ist eine satirische Sache. Leicht satirisch. Lubitsch, ich habe gesagt, es ist wie ein Ernst-Lubitsch-Stück mit Hundekacke auf der Schuhe.
Wenn ich das richtig sehe, dann haben Sie noch nie in Hamburg inszeniert. Kann das sein? Ist das richtig? Und hat Sie Tobias Kratzer schon mal angerufen? Der fängt ja demnächst hier an.
Nein, ich habe kein großes, Sie haben vollkommen recht, ich habe keine große Oper-Inszenierung. Ich habe der Agrippine, eine Inszenierung aus der Bayerischen Staatsoper in München ist gekommen vor ein paar Jahren.
Stimmt, ja, aber das ist ja sozusagen
Secondhand. Aber das, ich war nicht da. So, ich habe kein großes neues Stück für die Hamburger Staatsoper gemacht, aber das wird enden. Tobias Gratz ist ein sehr geschätzter Kollege von mir und er hat zweimal in der Komische Oper inszeniert unter meiner Intendanz und ich würde irgendwann in den nächsten paar Jahren in Hamburg sein.
War das jetzt ein Würde oder ein Werde?
Nein, ich werde das machen. Das ist jetzt geplant. Das ist, also es wird, ich kann nicht sagen, was es ist, weil das ist Tobias' Job, und ihr werdet sehr böse mit mir, wenn ich sage, was das ist, aber es wird ein paar Jahre dauern. Tobias hat gesagt, kann ich früher kommen, und ich habe gesagt, das ist leider unmöglich, und ich habe gesagt, wenn ich komme, ich mache etwas sehr Besonderes für Hamburg, und es wird in ein paar Jahren sein, aber ich würde eine neue Inszenierung für Tobias machen in Hamburg, und es freut mich riesig, weil ich denke, Hamburg ist sehr glücklich, Tobias zu haben. Ich glaube, das wird eine Herausforderung für ihn, eine wunderbare Herausforderung. Und ich glaube, er ist der richtige Künstler, in der richtigen Zeit, die Hamburg Staatsoper in ein neues Kapitel zu bringen. Ich bin sehr froh für Hamburg und für ihn.
Haben Sie ihm einen Tipp gegeben, womöglich? Er hat ja.
Ich habe viele Tipps gegeben zu ihm. Ich habe ihm gesagt, in den Anfang viele Sachen. Wir haben über Schnitzel in Berlin ein paar Mal gesprochen über das, und ich habe eben versucht, weil es ist ein ganz anderer Job, wenn man ist künstlicher Intendant. Das ist ganz anders. Der Manager Intendant denken und fühlen und reagieren ganz anders von einer künstlicher Intendant. Und es gibt momentan in den letzten 20 Jahren und momentan auch nicht so viel künstlicher Intendant. Das war Jossi Wieler in Stuttgart, und es war Andreas Homoki in Berlin und in Zürich, und ich habe dann vor 10 Jahren komische Oper gemacht, und jetzt ist es Tobias's Go, es ist anders, man denkt anders, man reagiert anders, es ist eine Herausforderung, ich habe gesagt, beides zu machen, künstlerisches Niveau zu liefern in dem ganzen Programm und ein persönliches künstlerisches Niveau zu erreichen als Regisseur in der gleichen Spielzeit ist eine wunderbare Sache, wenn man kann das machen, und ich bin sicher, Tobias wird das machen, aber es ist man arbeitet 16 Stunden pro Tag. Das ist richtig, richtig harte Arbeit, richtig Knochenarbeit. Wann man möchte, der Haus richtig erfolgreich sein. Man muss die Stunden machen.
Was ist denn so der wichtigste Tipp, den Sie ihm gegeben haben?
Team. Es ist unmöglich, Oper sowieso zu machen ohne ein Team. Wir haben das über diese Themen vorher gesprochen. Aber in einer Leitungssituation, dass kein Intendant leitet ein Haus allein. Das ist vollkommen Quatsch. Man braucht einen fantastischen Operndirektor. Man braucht einen fantastischen Geschäftsdirektor. Man braucht einen fantastischen Orchestra-Manager. Man braucht einen fantastischen Chor-Direktor. Man braucht ein Ensemble in ein Repertoirehaus. Man braucht ein Ensemble, dass wir sie verstehen, was wir machen. Für was stehen wir hier? Was ist unsere Identität? Man muss ein fantastisches Team haben, wo man kann sitzen mit dem Team und sagen, okay, Guys, wir haben ein scheiße Problem. Wie können wir dieses Problem lösen? Hm. Und man mag das nicht allein. Und wenn man hat ein Team, das mag die gute Zeiten und die schwere Zeiten viel einfacher. Man kann viel Problem lösen mit 4 oder 5 Menschen gleichzeitig in einem Zimmer über das Problem zu denken. Und man kann auch, wie ich habe zu Tobias gesagt, wenn er reist weg vom Haus als Künstler, man hat ein gutes Team, man weiß das, wenn man ist weg von Hamburg und in Berlin, in meinem Fall, man weiß, dass die Bühne läuft ohne mich für eine Weile. Natürlich nicht für so lang, aber man kann für ein paar Wochen weg sein, etwas anderes zu machen, weil man hat ein gutes Team da. Mhm. Das war mein großer Advice für ihn.
Und er hat gesagt, mache ich, okay.
Nein, er hat gewusst, ich weiß das. Tobias sowieso hat ein Team immer dabei, mit dem er ist ein Teamplayer. So, ja. Das war nicht neu für ihn. Und dann, ja, ich glaube, mein zweiter großer Advice war eigentlich, er muss Zeit finden, immer eine kleine Pause zu machen. Eine kleine Winterpause und eine Sommerpause. Ich sagte, ohne 2 kleine Momente in dem Jahr, wo man ist komplett weg, man schafft es nicht, durch die Spielzeit zu kommen. Work-Life-Balance ist wichtig auch. Man muss ein bisschen auch den Kopf leer zu machen für you need your winter holiday und deine Sommerurlaub.
Ja, um nochmal auf diesen Blick auf die Arbeit zu kommen, halten Sie sich eigentlich inzwischen für in großen Anführungszeichen und in großen Buchstaben für erfolgreich, oder ist die gute alte jüdische, der gute alte jüdische Selbstzweifel dann doch stärker, der sagt, irgendwann erwischen die mich, ich bin gar nicht so gut, wie alle denken?
Ja, das ist ständig in meinem Kopf, das geht nie weg. Neurotische jüdische Stimmen sind immer da, sie gehen nie weg. Und ich bin nicht jemand, der sitzt da und sagt, ich habe alles wunderbar erfüllt, ich arbeite in der ganzen Welt jetzt und alles ist gut und ich bin toll und meine Arbeit ist toll und niemand kann sagen, es ist nicht toll. Das ist nie meine Haltung. Ich bin ständig sehr selbstkritisch und ich versuche, ich muss sagen, neue Formen zu finden. Zum Beispiel, jetzt ich habe 12 Operetten gemacht, fast jedes Jahr in den letzten 12, 13, 14 Jahren. Und ich habe fast alles gesagt, was ich will mit der Operettenform für den Moment. Ich habe erfolgreich Inszenierung gemacht in Berlin, das mit der Berlin Jazz Open von der Weimarer Republik. Und ich habe jetzt in Offenbach in Frankreich 2-mal gemacht und ich habe dann vielleicht mal in München gemacht und alles und so weiter. Ich komme zu der Ähnlichkeit, ich habe nichts mehr zu sagen momentan mit der Operetteform. So, ich lasse das auf der Seite. Und ich habe für jahrelang keine Uraufführung gemacht und jetzt ich fange an, ein paar Uraufführungen zu machen mit Komponisten und versuchen ein paar neue Formen zu finden. Und ich entwickle ein paar Musicals für Broadway und London. Das sind natürlich langfristige Projekte, aber ein lang erfüllter Traum von mir natürlich ist, eine Musical auf Broadway zu haben. Und das nimmt viel Zeit, aber das ist etwas in Planung. Und so und meine Open Repertoire, ich habe über 160 Open gemacht. I mean, das Repertoire jetzt für mich ist kommt jedes Jahr weniger und weniger. Und das bedeutet, ich versuche interessante Stücke, interessante Formen zu machen und zu sagen, lasse mir etwas riskieren, ich kann in meinem Leben jetzt manchmal ein Risk nehmen und vielleicht es wird ein großer Flop, wer weiß. Aber ich muss mich ständig beschäftigen mit was kann ich jetzt machen. Ich habe zum Beispiel eine riesengroße Lust, eine Friedrich-Palast-Show zu machen mit alles.
Aber richtig, The Full Monty dann.
Ja, the Full Monty. Sage ich zu dem Intendant, bitte kann ich eine Friedrichstadt-Palast-Show machen. Oder ein Zirkus. Ich liebe Zirkus. Ich habe große Lust, eine Zirkusoper irgendwann zu machen. So, es gibt Sachen, dass ich habe nicht auf der Bühne gemacht und das freut mich, weil ich bin 58 jetzt und ich bin in der Zeit von meiner Karriere, wo ich bin sehr privilegiert und kann alles wählen, was ich will. Ich kann wählen, mit wem ich arbeite, Dirigent und Sängerbesetzung und ich gehe nie in einen Proberaum jetzt mit einem Team, das sind eigentlich nicht von mir in das Haus gewählt und das ist schön, aber ich möchte immer denken, was kann ich jetzt neu, was gibt es, was sind der neue Horizont für mich jetzt?
Aber es klingt schon auch so, als ob der Lexikon-Artikel zum Thema Workaholic mit Ihrem Bild ganz gut versorgt wäre.
Ja, aber ich kann nicht anders machen. Man hat ein Leben, man ist auf der Planet einmal und ich bin hier, muss ich Theater auf der Bühne zu bringen und ich denke immer, die Menschen sagen, Barry, wie kannst du so viel Inszenierung machen? Wie kannst du von das gehen und das gehen? Und das ist wie ich ticke. Ich bin nicht ein Regisseur, der sagt, ich mache jede 18 Monaten ein neues Stück oder zweimal pro Jahr ein neues Stück. Das ist nicht wie ich ticke. Und ich mache so viel unterschiedliche Stücke, dass ich gehe von Oper zu Operette zu Theater zu Musiktheater zu Musicals, ich fühle mich nie gelangweilt und ich bin jemand, ich liebe in der Proberaum zu sein. Nach der Generalprobe und der Premiere, das interessiert mich eigentlich nicht, was passiert an diese Abende. Für mich, die Wochen in der Proberaum sind meine Heimat, wo ich fühle mich sehr wohl und ich liebe da zu sein. Und man muss es ist ein Privileg in unserer Zeit, dass man kann in einem Proberaum mit dieser wunderbaren Künstlerin und Künstlerin sein. Und man muss immer sich erinnern, dass das ist etwas so fantastisch, dass man hat diese Möglichkeiten, diese großen Stücke auf die Bühne zu bringen. Das macht eine Kombination von Spaß, Freude und Satisfaction.
Es gibt ja diesen schönen Satz, gute Künstler leihen, großartige stehlen. Also woher nehmen Sie dann Ihre Inspirationen? Abgesehen von der Muppet Show und von Kafka und von
jeder Künstler, tut mir sehr leid, egal ob man ist Maler oder man schreibt einen Roman oder man macht eine Skulptur oder man komponiert eine Sinfonie. Wir nehmen viele Einflüsse über unser ganzes Leben von viel anderen Menschen und viel andere Künstler. Das ist sowieso. Es ist, was man mit dieser Stoffe macht. Was ist der Transformationsprozess? Was ist der Metamorphosis von, wo man ist tief beeinflusst von etwas, wie man nimmt diese Stoffe und was man mit der Stoffe macht? Und natürlich, durch meine Kindheit und meinen Studentenjahren und so weiter. Ich war tief beeinflusst. Eigentlich nicht von so viel Opernregisseur. Ich war mehr beeinflusst von Tanztheater und Choreografen und wie man Körper in Raum macht mit Licht und was der Körper bedeutet. Es war viel, viel mein großer Einfluss von mir, viel Tanz zu sehen, als ich angefangen habe. Und dann auch Film, ich benutze fast nie Video und Film auf der Bühne, aber Film in irgendeiner Form. Aber ja, wer weiß, wo die Einflüsse kommen. Aber zum Beispiel, als ich ein junger Student war und in meinen Universitätsjahren, ich war plötzlich in Deutschland und ich habe gesehen, wie zum Beispiel Harry Kupfer hat mit einem Chor gearbeitet in seiner besten Arbeit in den 80er Jahren oder was Ruth Berghaus mit dieser seltsamen, komischen Ironie gemacht hatte. Das kommt natürlich, meine Arbeit ist nicht, es ist meilenweg von Kupfer und Berghaus, aber man sitzt da, man denkt, das ist interessant, was passiert da. Und zum Beispiel, wie Kupfer und auch, ich muss sagen, auch Willy Decker, ein Chor benutzt als Masse auf der Bühne. Wie sie können das? Das hat als ein junger Operstudent einen großen Einfluss auf mich gemacht. Mhm. Und natürlich, man denkt nicht über Willy Decker oder Kupfer, wenn man Arbeit sieht, aber und ich mache ganz anders mit dem Chor jetzt oder mit meinem Bewegungssystem. Aber es hat etwas in mich erwacht.
Weil Sie vorhin auch nochmal den Tanz erwähnt haben, steckt irgendwo tief in Ihnen so ein prima Ballerino drin, der raus will? Oder?
Nein. Gar nicht. Ich bin ein Regisseur, ich arbeite sehr körperlich mit den Menschen. In einem Musical und Operette natürlich, es gibt viel Tanz, aber ich arbeite sehr präzise mit der Personenführung. Für mich ist etwas, das hat zu tun auch, wie man den Körper benutzt und so weiter. Und das bedeutet, dass für mich, das ist eine sehr wichtige Form. Und in der Mehrheit von meiner Inszenierung, the Ensemble hat blaue Flecke immer bei der Premiere. Und ich sehe das richtig als Theaterkunst, dass die darstellerische Virtuosität muss in Oper nicht nur auf der Stimme sein, muss auch mit dem Körper sein. Und für mich, das ist sehr, sehr wichtig. Und aber es gibt keine Margot Fontaine oder Anna Pavlova. Das möchte raus von mir sein.
Mal ein paar ungewöhnliche Fragen vielleicht. Wenn Sie das schnell zusammenfassen sollten, was ist eigentlich der Antrieb für Ihren Job? Ich glaube nicht, dass es so einfach ist zu sagen, Sie möchten Ihrer Großmutter beweisen, dass Sie es doch können. Das wäre ein bisschen zu einfach. Aber was ist der Antrieb?
Es gibt ein paar Sachen. Erstens, ich glaube, ein guter Regisseur in Sprachtheater und auch in Musiktheater, eine große Teil von unserer Arbeit ist, etwas rauszubringen von der Darsteller und Darstellerin, dass sie haben keine Ahnung, war da. Dass man sehen, in dieser Mensch, das steht vor mir im Programm, es gibt etwas da, das ich muss rausbringen, ohne dass sie wissen, dass es rauskommt. Mhm. Dass man hat ein bisschen wie ein Snake Charmer. Ich sehe meinen Job vielmehr nicht als Verkehrsleiter, Traffic Cop, geh links, geh rechts, kommt bitte zur Fußrampe, schneller. Jeder kann das machen, das ist vollkommen egal. aber ich sehe meinen Job vielmehr als Snake Charmer. Ich muss etwas rausbringen von tief in der Seele von der Darsteller, das ist unerwartet. Von der Darsteller und unerwartet von mir. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass ich muss eine Sicherheitsnest, ein Safety Net geben in den Proberaum, dass der Darsteller und Darsteller fühlen sich sehr wohl und dass sie können Fehler machen, ohne ein Urteil zu kriegen. Weil der Proberaum muss eine Raum sein, wo man experimentiert und man denkt, okay, heute wir versuchen das zu machen und nach eineinhalb Stunden wir sagen, was für eine Scheiße haben wir da gebaut, was ist das dann? Und kein Problem mit das haben, zu denken, okay, dass wir waren dann zu weit in diese Richtung, jetzt wir müssen in eine andere Richtung gehen, aber der Prozess ist so wichtig, weil der Prozess ist eine Prozess von Entdeckung, von Discovery. Das ist, was eine Probe ist. Die Probe ist nicht eine wissenschaftliche Sache zu sagen, hier steht mein Thesis und die Probe ist nur 6-7 Wochen, meine Thesis richtig zu machen. Das ist das, oder mein Konzept. Mein meistgehasst Wort in Oper, Konzept. Was bedeutet dieses Wort? Konzept. Was bedeutet dieses Wort? Und ich denke, diese Sicherheitsnetz, dass der Sänger oder Sängerin denken, oh Gott, ich kann alles machen. Barry macht kein Urteil. Ich hasse diese Idee, dass ein Proberaum ist eine Form von Urteil für die Darsteller. Viele Sänger und Sängerinnen fühlen sich sehr unwohl im Anfang von der Probe. Und ein Teil von der Regisseurs Arbeit ist, das wegzunehmen. Und ich glaube, die dritte Sache in meiner Arbeit ist diese wunderbar zauberhafte Opernmagie zusammenzubringen. Dass man nimmt Kostüme, Licht, Bewegung, Musik, Chor, Gesang, Text, Psychology, Geschichte, alle diese Faden.
Unverträglichkeiten, Magen-Darm- oder Gelenkprobleme. Trifft das auch auf deinen Hund zu? Dann bekommt er nicht das Futter, das seiner Gesundheit wirklich gut tut. Mit Hey Holy kannst du das ganz einfach herausfinden. Mach jetzt das kostenlose Futterquiz und erfahre, welches Futter für deinen Hund am besten verträglich ist und seine Gesundheit optimal unterstützt. Und das Beste? Du bekommst 35% Rabatt auf die erste Bestellung und kannst das Futter 30 Tage lang testen. Wenn du nicht zufrieden bist, gibt es das Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Einfach auf www.futterquiz.de gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Zusammenzubringen, in diese Gesamtkunstwerk, in diese Form zu bringen. Natürlich, jemand muss das machen und das ist der Regisseur, Regisseurin, aber das zu machen, diese Faden zusammenzubringen, ist die dritte Sache, ich würde sagen. So, diese drei Sachen sind für mich der Koski-Unterricht für einen Regisseur.
Haben Sie schon mal vor Rührung geweint? Bei einer Inszenierung von sich, weil sie gemerkt haben, das ist sowas von auf den Punkt, das sind 120%, schöner kann es nicht werden?
Ich bin in Tränen gegangen, in Proben, für oft in meiner Inszenierung, aber nicht, weil ich habe gedacht, so gut kann es nicht sein. Ich bin in Tränen gegangen, weil eine Darstellerin singt oder sagt etwas oder macht etwas in einem Moment, das war tief berührend und hat mich zu Tränen gebracht. Aber das war durch die Darsteller, nicht, dass ich sitze da und sage, oh Barry, so atemberaubend hast du das auf der Bühne. Das ist so schön, was du da gemacht hast, Barry, dass ich fange selbst zu weinen. Nein, das ist nicht der Fall. Aber es war viele Momente, wo ich sitze in der Proberaum. Und man muss sich immer erinnern, dass man sitzt da 2 Meter in der Proberaum von der Sänger und Sängerin. Und manchmal das ist atemberaubend, was passieren kann in einem Proberaum, in einer Janáček oder Wagner oder Mozart-Oper, wo man denkt, ach, mein Gott, wie sie heute spielen und singen, was sie haben jetzt da gemacht in dieser Szene, das ist unglaublich. Und das ist oft passiert. Und gleichzeitig, ich habe richtig gelacht zu Tod, weil man ist in einem Proberaum mit Dagmar Manzel zum Beispiel, weil Dagmar und ich probe in Berlin ein Operette oder ein Musical. Wir haben den gleiche Humor und manchmal die Probe muss gestoppt, weil wir sind in Tränen von Lachen. Mhm. Auch beides haben es schön.
Wofür geben Sie unvernünftig viel Geld aus?
Für meinen Hund. mein Hund musste richtige Bio-Essen haben. Das kostet viel Geld. Das ist unglaublich. Und ich muss sagen, mein Hund ist nicht ein Ersatzkind. Mein Hund ist mein Hund. Ich bin nicht eine Hundebesitzer. Das behandelt mein Hund wie ein Kind. Ein Kind ist ein Kind, ein Hund ist ein Hund. Aber ja, das kostet viel, viel, viel Geld. Und ich muss sagen, jetzt momentan, seit ich bin nicht Intendant, ich gebe mich jedes Jahr ein schönen Sommerurlaub am Mittelmeer oder irgendwo. Ich brauche Salzwasser für ein paar Wochen und ich mache das. Aber eigentlich, ich bin jemand, ich arbeite so viel, dass eigentlich ich habe keine große Sammlung von etwas zu Hause. Ich habe viel Bücher und so weiter, aber ich habe keine Kunstsammlung oder ich habe kein großes Hobby, wo ich fahre kein Auto zum Beispiel. Ich habe keine Sammlung von Autos und so weiter.
Ja, kann ja alles noch kommen.
Ja, genau. Aber ich sage, die Mehrheit ist Hundefutter.
5 Fragen, 5 Antworten. Kurz und knapp und gar nicht einfach.
5 einfache Fragen mal, wenn Sie jetzt die Wahl haben. Piano oder Forte?
Piano oder Forte? Was, mhm. was meinen Sie?
Also nicht das Klavier, sondern welche Art von Dynamik ist Ihnen lieber?
Oh, was für eine Frage ist das?
Ja.
Ich kann mich nicht, ich sage beides. Ich sehe nicht den Piano, weil ich mag alles dazwischen. Ich mag Mezzo-Piano oder Mezzo-Forte. Oder ich mag auch Fortissimo oder Pianissimo. Mhm. Nein, für mich, das ist unmöglich zu sagen. Ich mag ja das ganze Spektrum von am leiseste, wunderbar schönsten, zärtliche Musik zu der große Drama von Messiaen oder Schostakowitsch oder Mahler. Das alles dazwischen ist auch interessant.
Okay, dann das Lieblingsinstrument. Das eigene, bei Ihnen wäre es das Klavier, das eigene Instrument gilt nicht.
Ja, Cello. Aber Cello, ich habe auch Cello gespielt.
Ah, okay.
Da kann man sagen Cello, weil ich habe nicht seit ich 18 und 19 Cello gespielt.
Okay.
Kann man das sagen? Weil der Cello für mich ist das schönste Instrument außer dem Klavier. Aber ich würde sagen auch, weil ich muss wählen zwischen was möchte ich hören, Klavier oder Cello. Ich würde sagen Cello eigentlich, weil für mich das gibt... Es weint und hat eine unglaubliche Kombination von warm Töne und Melancholie.
Was haben Sie mit Ihrer ersten professionellen Gage gemacht? Also ich weiß nicht, ob es damals für die Ballettaufführung im Nachthemd Ihrer Mutter mit Ihrer Schwester, ob es da schon eine Gage gab, aber die erste professionelle Gage. Wissen Sie noch, was damit passiert ist?
Ja. Das war... In Melbourne, ich war in der Universität, ich habe ein paar Oper-Inszenierungen gemacht da als Student. Ich habe eine Oper-Gruppe begründet in der Universität und dann die künstlerische Leiter von dem Melbourne Festival hat meine Don Giovanni-Inszenierung gemacht als in der Universitätstheater, in der Theater in der Universität. Und dann hat er gesagt, ja, interessant, hast du Lust, eine kleine Kammeroper zu machen? Und ich sagte, welche Oper? Und ich sagte, The Knot Garden von Sir Michael Tippett. Das war eigentlich auch in Kammerfassung gemacht mit 6 Sänger und eine Orchester, kleine Orchester für the Festival. Und ich habe ein paar Stücke von Tippett schon gehört. Und ich sagte, ja, okay, ja, interessant. Und Und das war mein Debüt als Professor und Operregisseur, dieser Not Garden. Schöne Musik, furchtbar Text. Tippett hat selbst der Libretto geschrieben, sollte nie das machen. Der Text ist sehr hippie-dippy, so 60er Jahren, spät 60er Jahren, Psychotherapeuts-Theater. Aber die Klangwelt, das er macht, Tippett, ich finde bis heute sehr interessant. Und das Stück hat etwas. Und das war meine erste bezahlte Gage in die Oper.
Und was haben Sie mit dieser Gage gemacht? Gut angelegt? Auf den Kopf gehauen?
Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, es war so wenig. Sie haben richtig billig mich gekriegt, weil ich war 21. Und ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich war begeistert, das zu denken, dass ich bin jetzt könnte eine Karriere haben als professionell Operregisseur. Aber ich kann mich nicht erinnern, was ich mit dem Geld gemacht habe.
Dann eine Frage für den Australier in Ihnen: Bier oder Champagner?
Ich trinke keinen Alkohol momentan.
Gar nicht.
Gar nichts. Aber beide hat mich nicht. Champagner, ich nach zwei Sippen und so weiter, es macht mich fühlt richtig. Und Bier, ich war kein großer Bier-Drinker. Ich war von Anfang an fast nur interessiert in Wodka. Und bis heute mein Lieblingsgetränk ist ein sehr, sehr trockener, gut Wodka Martini mit zwei Oliven. Das ist a drink of choice.
Was ist das Typischste an Ihnen, an dem man sofort erkennt, dass Sie Opernregisseur sind?
Oh mein Gott, das ist für andere Menschen zu sagen. Wie kann ich das beschreiben? Ich weiß es nicht, es gibt so viele unterschiedliche Opernregisseure. Wir sind nicht alle gleich. Wir sind so ein breites Spektrum. Ich weiß es nicht. Vielleicht die Menschen sagen, dass ich habe eine openhafte Persönlichkeit, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ist, ob ich spreche sehr schnell oder ich weiß es nicht. Ich kann nicht das antworten. Das ist zu schwer. Ihre Frage ist zu schwer für mich zu antworten.
Sorry. Dann die letzte Frage. Welche Superkraft hätten Sie gern? Abgesehen von Tanzen vielleicht.
Superkraft. Künstlerisch oder was meinen Sie?
Generell, manche Leute sagen, ich würde gerne fliegen, Zeitreisen. Was ist das so bei Ihnen?
Weil als Arbeit oder wenn Sie sagen Superkraft?
Einfach nur
körperlich.
Ja.
Career.
Ja, so für die nächste Marvel Avengers Runde.
Unsichtbar zu sein. Unsichtbar zu sein. Das wird schön. Unsichtbar zu sein. Da zu sein, aber dass man ist unsichtbar. Alles zu erfahren, sehen, hören, schmecken, aber unsichtbar. Das, the invisible man, das wird schön.
Ein Rat, den Sie Ihrem 20-Jährigen selbst gehen würden, also mal abgesehen von iss nicht den gelben Schnee, einen richtig guten Rat.
Lachen mindestens 10-mal pro Tag.
Und zum Abschluss, damit wir da nochmal jetzt auf die Zielgerade einbiegen, was ist für Sie das Schlimmste am Inszenieren und was ist das Schönste am Inszenieren? Liegt vielleicht nah beieinander, ich weiß es nicht.
Am Schlimmsten zum Inszenieren ist die Premiere, am Schlimmsten, weil man hat keine Kontrolle. Ist ein furchtbarer Abend für die Regisseurin und Regisseurin. Es ist furchtbar. Man hat alles gemacht, man übergibt die Kontrolle zu der Dirigent und der Darsteller, sie machen das jetzt. Die Inszenierung muss fliegen mit diesen Menschen, nicht mit mir. Ich habe keine Kontrolle mehr und für einen Control-Freak natürlich, das ist furchtbar. Man verliert die Kontrolle. Es ist wichtig, dass man die Kontrolle verliert. Das Stück muss in irgendeine andere Form jetzt entwickeln. Aber dass man sitzt da oder vielleicht steht im Foyer oder egal wo und dass ein Publikum macht Urteil über die Arbeit, das passiert an diesem Abend, ist für mich das Schlimmste. Weil man weiß, dass der Premiere ist nie die beste Vorstellung. Man weiß, dass man kommt zurück in der dritte oder vierte oder zehnte Vorstellung oder manchmal in der Wiederaufnahme und es ist 10-mal besser. Das ist für mich sehr schlimm. Bis heute. Eine schlimme Erfahrung.
Und das Schönste am Inszenieren?
Das Schönste am Inszenieren ist ein bisschen da verbunden. Am Schönsten zu inszenieren ist, man macht die Arbeit, man ist ständig Wochen, Monaten, Jahren lang beschäftigt mit einem Stück Und dann man sagt zu dem Ensemble, nehmt das Stück bitte und wegfliegen. Fly away, fly away. Und das ist, wenn man hat gut gearbeitet und man vertraut der Künstler, das ist so eine schöne Sache als Regisseur zu sagen, jetzt, Sie müssen das jetzt übernehmen. Sie müssen, es muss jetzt wegfliegen in ein anderes Land. Und das ist das Land von Vorstellung. Und das ist auch ein schönes Gefühl. So, die Premiere ist eine, es ist ein ambivalenter Abend. Man hat diese neurotische Gefühle, aber man hat auch ein Gefühl, dass jetzt der Vögel kann wegfliegen.
Hm. Das ist schön. Also ich bin gespannt, wie weit, wie hoch, wie sehr die Drei-Groschen-Oper hier fliegt. Die kommt dann ja demnächst hierher. Das ist Ende Mai. Karten sind, glaube ich, mindestens Mangelware, wenn nicht überhaupt schon gar nicht mehr zu haben. Und in Covent Garden, wer in London ist, der Ring geht weiter. Im Sommer, Sie sind jetzt gerade in Salzburg, gibt es dann Hotel Metamorphosis, die Vivaldi-Collage. Bin sehr gespannt darauf.
Die Collage, Pasticcio.
Ja, okay, Pasticcio, gut. Und natürlich gibt es ja auch nach wie vor Ihr Buch und Vorhang auf, Hallo. Ich habe mich sehr amüsiert beim Lesen, es war sehr lustig.
Danke sehr.
Also jedenfalls erstmal vielen Dank für all das. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und wer noch mehr hören möchte, abendblatt.de, alle Podcast-Folgen sind da. Aber erstmal würde ich empfehlen, versuchen Sie, wie immer es auch geht, Karte für die Drei-Groschen-Oper zu bekommen im Schauspielhaus. Und Salzburg, London wären auch noch Alternativen. Erstmal viel Erfolg bei der Arbeit und tausend Dank und break a leg.
Dankeschön für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Unverträglichkeiten, Magen-Darm- oder Gelenkprobleme. Trifft das auch auf deinen Hund zu? Dann bekommt er nicht das Futter, das seiner Gesundheit wirklich gut tut. Mit Hey Holy kannst du das ganz einfach herausfinden. Mach jetzt das kostenlose Futterquiz und erfahre, welches Futter für deinen Hund am besten verträglich ist und seine Gesundheit optimal unterstützt. Und das Beste? Du bekommst 35% Rabatt auf die erste Bestellung und kannst das Futter 30 Tage lang testen. Wenn du nicht zufrieden bist, gibt es das Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Einfach auf www.futterquiz.de gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.